Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Manche von Ihnen haben es vielleicht miterlebt. Vergangene Woche ist unsere Sendung wegen des Todes der englischen Queen ausgefallen. Wir möchten Ihnen die Beiträge, die wir vorbereitet hatten, aber noch präsentieren und strahlen sie daher heute aus. Und das sind unsere Themen: Autofreier Sonntag und neue Weltwirtschaftsordnung. Was sagt uns die Ölkrise von 1973 heute? Ein Riese auf tönernen Füßen? Ein Interview zur Unabhängigkeitserklärung Brasiliens vor 200 Jahren. Lebensfroh oder zügellos? Eine kleine Geschichte der Fettleibigkeit. Böse Technik, gute Technik. Ein Interview zu den negativen Seiten der Online-Kommunikation und was man dagegen tun kann. Und schließlich unser Schwerpunkt. Die Ehefrauen saßen auch mit dabei. Vor 75 Jahren trafen sich erstmals die Autoren der Gruppe 47, die deutsche Nachkriegsliteratur begründeten.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wegen der Energiekrise brauchen die Bundesbürger offenbar vorerst nicht mit neuen Einschränkungen zu rechnen.
Nein, das ist keine Nachricht aus diesem Jahr. Aber die Tagesschau vom 28. November 1973 klingt verblüffend aktuell.
So stellte sich heute nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die Lage auf dem Mineralölmarkt im Einzelnen dar. Die Versorgung mit Benzin scheint vorerst gesichert. Größere Engpässe zeichnen sich vor allem bei schwerem Heizöl ab. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ist es erforderlich, dass Kohle als Ersatz für rund 6 Millionen Tonnen schweres Heizöl verwendet wird. Wie verlautet, soll die deutsche Stahlindustrie dem Ministerium zugesagt haben, von sofort an 25% ihres Bedarfs an schwerem Heizöl durch Kohle auszugleichen.
War die Ölkrise 1973 eine frühe Version der aktuellen Energiekrise? Auch damals bekam die Bundesrepublik bitter zu spüren, dass sie sich viel zu stark von einer kleinen Gruppe Energielieferanten abhängig gemacht hatte. Andererseits waren damals mit dem Ölembargo explizite politische Forderungen verknüpft. Die Unterschiede und die Lösungen, die man dann fand, stellt Barbara Weber vor.
This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor.
17. Oktober 1973. Good evening. Gut eine Woche vorher, am höchsten israelischen Feiertag Yom Kippur, hatten ägyptische und syrische Truppen von Israel besetzte Gebiete auf dem Sinai und den Golanhöhen angegriffen. Die Israelis schlagen zurück.
Und als dann israelische Truppen auf arabisches Gebiet vorstoßen, entscheidet sich die OAPEC, das ist quasi der Zusammenschluss der arabischen Erdölproduzenten, ein Embargo gegen die Vereinigten Staaten und die Niederlande zu verhängen, also denen gar kein Öl mehr zu liefern, weil sie die als besonders pro-israelisch wahrnehmen.
Sagt Dr. Jonas Kreinbaum, Privatdozent an der Universität Rostock. Nicht nur die USA und die Niederlande litten unter dem Embargo, auch andere Länder waren betroffen. So verkündeten die arabischen Ölförderländer darüber hinaus,
dass sie von nun an jeden Monat 5% weniger Öl fördern werden, bis die Israelis sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen und von diesen Lieferbeschränkungen alle Länder betroffen sind, die keine deutlich pro-arabische Position einnehmen.
So Dr. Rüdiger Graf, Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Das bedeutet für Länder wie die Bundesrepublik, dass weniger Öl als benötigt zur Verfügung steht. Eine vollkommen neue Erfahrung, die den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt zu folgender Erklärung veranlasst.
Die politisch motivierte Verknappung und Verteuerung des Öls auf der Welt, ihre Begleitumstände und ihre Konsequenzen sind eine Herausforderung an die Vernunft. Sie sind auch eine Herausforderung an die schöpferische Fantasie.
Die dann eine ungeheure Kreativität gebiert. Noch heute sind die autofreien Sonntage legendär. Zusätzlich zu der Verknappung kommt auch noch eine massive Verteuerung des kostbaren Rohstoffes. Der Preis vervierfacht sich. Doch was weitgehend in Vergessenheit geraten ist, Über den Abzug der Israelis von besetztem Gebiet hinaus gab es weitere Forderungen, die jetzt Jonas Kreinbaum in einem von der Gerda-Henkel-Stiftung unterstützten Forschungsprojekt aufgearbeitet hat.
Wenn wir jetzt breiter auf das, was damals Dritte Welt bezeichnet wurde, schauen, dann wird damit vor allen Dingen im Gefolge der ersten Ölkrise eine neue Forderung verbunden, nämlich die Spielregeln der Weltwirtschaft grundlegend zu reformieren, wenn nicht gar zu revolutionieren.
Hintergrund dieser Forderungen war eine Entwicklung, die in den 1940er Jahren begann und sich dann in den 50er und 60er Jahren fortsetzte, nämlich die politische Unabhängigkeit ehemaliger Kolonialstaaten. Gleichzeitig entstand ein Gefühl wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Wurden wirtschaftliche zentrale Entscheidungen keineswegs in den Hauptstädten des globalen Südens getroffen, sondern in den Konzernzentralen multinationaler Konzerne in den USA oder Europa.
Das galt es zu ändern, da galt es eine grundlegende Reform hinzukriegen und das Schlagwort, was damit verbunden wird, ist dann die Einführung einer sogenannten neuen Weltwirtschaftsordnung. Und um diese neue Weltwirtschaftsordnung entwickelt sich dann in den 1970er Jahren nach 1973 eine ganz zentrale Debatte.
Mit dem Begriff der neuen Weltwirtschaftsordnung verbanden sich verschiedene Forderungen. Zum Beispiel:
Viele Akteure aus der Dritten Welt versuchten, die Preise für Rohstoffe insgesamt anzuheben, weil sie eben vor allen Dingen in die Weltwirtschaft eingebunden waren als Rohstoffexporteure. Und eins der zentralen Probleme in ihren Augen war, dass die Rohstoffpreise im Vergleich zu Preisen für Industriegüter immer weiter absackten. Also sich die Handelsbedingungen im Grunde verschlechterten. Und jetzt der Versuch, das aufzuhalten, vielleicht sogar eine gegenläufige Entwicklung herzustellen, um damit Geld praktisch in den globalen Süden zu spülen, das dann, wie es damals hieß, quasi in Entwicklung umgemünzt werden könnte.
Soweit die Theorie. Zwar unterstützen die erdölexportierenden Länder die Forderung, so Jonas Kreinbaum.
Also wir können von einem hohen Maß an zumindest rhetorischer Einheit der Dritten Welt in dieser Zeit sprechen.
Doch dabei blieb es auch.
Allerdings muss man sagen, dass quasi die wirtschaftlichen Folgen der ersten Ölkrise sich auch in der Dritten Welt ganz stark spürbar machten und zwar negativ spürbar machten, weil ja auch die ölarmen Entwicklungsländer jetzt viel mehr für das Öl, was sie importierten, zahlen mussten. Und das bedeutete wirtschaftlich eine starke Belastung. Dann gab es die Forderung aus vielen Ländern des Südens an die OPEC, macht doch für uns einen Extrapreis. Lasst uns ein bisschen weniger für das Öl zahlen. Darauf lässt sich aber die OPEC nicht ein und sie sagt stattdessen, nein, wir geben euch ein bisschen höhere Hilfszahlung. Die gleichen das aus, aber faktisch glichen sie die Verluste nicht aus. Und dementsprechend sind die hohen Ölpreise eine starke wirtschaftliche Belastung für viele Länder des globalen Südens. Und das führt dann so mittelfristig bis in die späten 70er, frühen 80er Jahre zu einem schrittweise Auseinanderbrechen der Einheit der Dritten Welt in diesen Diskussionen um die neue Weltwirtschaftsordnung.
Durchsetzen konnten sich die Länder des globalen Südens nicht. Dazu kommt, dass die Einheit der Dritten Welt spätestens mit dem Beginn des Iran-Irak-Krieges 1980 auseinanderbricht, der auch die OPEC massiv schwächt. Zudem erschließen sich die Industriestaaten neue Energiequellen, was den Rohölpreis bröckeln lässt.
Eine der ersten Sachen, die Willy Brandt macht, ist, dass er beim Wirtschaftsministerium nachfragen lässt, wie weit könnten wir unsere Öl- und Gasimporte aus der Sowjetunion steigern, ohne in einem Bereich kritischer Abhängigkeit zu geraten. Und die sagen dann so, Pi mal Daumen, 10%. Und dementsprechend werden diese Importe gesteigert.
So der Historiker Rüdiger Graf. Die damalige Weichenumstellung mündete in eine langfristige neue Energieabhängigkeit. Jonas Kreinbaum resümiert:
Was ich aber besonders spannend finde und eine Frage, die ich mir in den letzten Wochen öfter gestellt habe, ist, mittelfristig spricht eigentlich einiges dafür, dass die OPEC sich mit ihrer Hochpreispolitik und auch mit dem Versuch, das Öl als politische Waffe zu nutzen, ein Eigentor geschossen hat. Weil nämlich daraufhin die westlichen Industriestaaten sehr bemüht darum sind, andere Energiequellen aufzuschließen und insgesamt Energie einzusparen.
Ein Szenario, das vermutlich auch mittelfristig Russland treffen könnte.
Vor 200 Jahren, am 7. September 1822, erklärte Brasilien seine Unabhängigkeit. Die fünftgrößte Demokratie der Welt. Ein riesiges Land mit enormen Ressourcen, das wir aber vor allem wegen seiner sozialen Spannungen und politischen Konflikte wahrnehmen. Der Sozialist Lula da Silva, erst Präsident, dann aufgrund von Korruptionsvorwürfen zu Gefängnis verurteilt. Seine Nachfolgerin unter fadenscheinigen Gründen des Amtes enthoben. Jetzt ein extrem rechter Präsident, der Corona leugnet. und in gut 3 Wochen wieder Präsidentschaftswahlen. Wie hat sich aus einer Kolonie Portugals diese Gesellschaft entwickelt? Und wie stabil ist diese Demokratie? Darüber habe ich mit Ursula Prutsch gesprochen, Amerikanistin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1822 ist für die brasilianische Geschichte eine politische Zäsur und eine dynastische Zäsur, weil sich der Kronprinz Pedro entschlossen hat, sich von Portugal, von seinem Vater zu distanzieren und sich auch zum Kaiser wählen zu lassen und die Monarchie beizubehalten. Was sich nicht geändert hat im Jahr 1822 war, dass zwar das Land unabhängig geworden ist, dass aber verschiedene gesellschaftliche Gruppen ja wenig politische oder bis keine politische Rechte hat.
Welche Gruppen waren das?
Also Brasilien hat etwa sehr gut gelebt durch das System der Sklaverei. Und obwohl der Druck aus Europa schon Jahrzehnte zuvor stark war, zumindest den Sklavenhandel abzuschaffen, wenn nicht auch die Sklaverei, so haben sich auch die Eliten des unabhängigen Brasilien und auch Kaiser Pedro entschlossen, diese Sklaverei weiter beizubehalten. Man hat zwar ständig gesprochen davon, dass die Sklaverei ein Übel sei und dass die Sklaverei abzuschaffen sei, aber bis zum Jahre 1888 hat Brasilien als postkolonialer Staat die Sklaverei beibehalten.
Das sind ja Entwicklungen, die auch bis heute ausstrahlen. Ist es so, dass es nach wie vor breite Gesellschaftsschichten gibt, die tatsächlich keine Rolle in der politischen Entwicklung spielen?
Das ist tatsächlich so. Brasilien hat eine Verfassung sich gegeben im Jahr 1988 und damit haben erstmals die Indigenen ihre Rechte als Staatsbürger bekommen, auch die Rechte, ihre eigenen Kulturen zu leben. Und diese Rechte sollten auch geschützt werden durch die Verfassung, so auch wie ihre Schutzgebiete, die sogenannten Reservas. Und man sieht gerade in der aktuellen Politik, wie sehr diese Rechte eingeschränkt werden, wie sehr die Lebensräume eingeschränkt werden. Und das ist einmal zumindest ein gewaltiger Rückschritt im Vergleich zum Jahr 1988. Auch wenn wir die afro-brasilianische Bevölkerung ansprechen, dann sind etwa knapp mehr als die Hälfte der Brasilianer, Brasilianerinnen definieren sich als dunkelhäutig, wobei schwarz politisch ein unkorrekter Begriff ist. Der politisch korrekte Begriff wäre Negros tatsächlich. Und man sieht ganz deutlich, dass in Brasilien die ärmsten Schichten auch die dunkelhäutigen sind. Es gab zwar nie eine Apartheid in Brasilien, wie es in den USA gegeben hat, also eine legal definierte Apartheid, aber die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs ist für dunkelhäutige Brasilianer, Brasilianerinnen wesentlich schwerer möglich, weil sie auch viel weniger Zugang zu einer soliden, guten Bildung haben.
Und die regierende Schicht, geht die immer noch zurück auf die alten Plantagenbesitzerfamilien?
Ja, zum Teil ist das so. Also Brasilien hat sich eben 1822 unabhängig erklärt. Aber es sind immer wieder große Familien gewesen, die sehr viel Land hatten und noch haben. Land in der Größe der Schweiz. Und es waren diese Familien, die tatsächlich die Politik bestimmt haben im 19. Jahrhundert in den Provinzen, ab 1889 in den Bundesstaaten. Und diese Familien haben dann auch, als die Telekommunikation privatisiert worden ist, sehr schnell sich dann Privatsender gekauft, haben dementsprechend dann auch ihre Politik gemacht und ihre Wähler, Wählerinnen versucht zu rekrutieren, sodass man schon sagen kann, dass es einige große Familien gibt, die nach wie vor die Politik bestimmen. Und obwohl sich die Gesellschaft seit 1985, seit dem Ende der Militärdiktatur schon insgesamt demokratisiert hat, also wenn man sich anschaut, wie schwach die Demokratie war im 19. Jahrhundert ohnehin, aber auch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts, es hat ja meistens Phasen von Diktaturen gegeben und es waren noch in den 1930er Jahren 3-5% der Bevölkerung maximal, die wählen konnten, so ist das schon anders geworden. Vor allem, da ist ja Brasilien sehr stolz drauf. Es hat ja ein sehr, sehr modernes, gut funktionierendes Wahlsystem, das elektronisch ist, also funktioniert weitaus besser als die USA. Und es gibt auch Wahlpflicht. Das heißt, alle Brasilianer, Brasilianerinnen zwischen 18 und 70 müssen wählen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist eine Strafe zu zahlen, eine Verwaltungsstrafe. Also das sieht man schon, wenn es jetzt um Präsidentschaftswahlen geht und am 2. Oktober wird ja nicht nur ein neuer Präsident gewählt, sondern auch viele, viele politische Ämter, es sind über 28.000, dann ist schon ein großer Teil der Bevölkerung eingebunden. Die Frage ist dann natürlich auch die, wie informiert sind die? Und da muss man auch wieder sagen, Brasilien ist sehr, sehr modern, was die Nutzung von sozialen Medien anbelangt. Viel moderner als wir, es wird viel heftiger genutzt. Aber dementsprechend ist dann auch der Versuch, Menschen zu beeinflussen über soziale Medien mit Fake News und Ähnlichem sehr, sehr groß. Also es gibt noch immer für eine so große Demokratie, jetzt im geografischen Sinne, viel zu große ökonomische, gesellschaftliche Unterschiede. Aber die Demokratisierung im Sinne von Partizipation hat sich seit 1985 schon sehr stark gesteigert.
Was würden Sie denn sagen, wenn die sozialen Unterschiede so stark sind und wir noch sehr stark auch einfach die Entstehung des Landes bis heute in der Gesellschaftsstruktur merken, ist die, wie Sie sich selber ja gerne nennt, fünftgrößte Demokratie der Erde ein Riese auf tönernen Füßen?
Also ich finde schon, dass Brasilien ein Riese auf tönernen Füßen ist. Ich hätte vor 4 Jahren wahrscheinlich noch anders argumentiert, aber es ist auch immer wieder sehr interessant zu sehen, auch in Staaten in Europa, wenn man an Ungarn denkt, wie schnell demokratische Systeme kippen können. Und in den Regierungen von Fernando Henrique Cardoso, also Ende der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre, also bis 2011, 2013, hat es wirklich so ausgesehen, als würden immer mehr Personen materiell aufsteigen. Das war ja auch der Fall. Nur eben durch die Weltwirtschaftskrise, durch sinkende Preise für Rohstoffe, die Produkte, die Brasilien dann eben produziert und eben auch politische, zum Teil wirklich selbstverschuldete Krisen, ist eben jetzt seit 2016, seit der Amtsenthebung von Dilma Rousseff, hat man eben gesehen, wie wackelig diese Demokratie ist und vor allem auch, und das kann man wieder gut vergleichen mit den USA, dass die alten Eliten, die wirklich zu, sagen wir, 99% weiß sind, ja, die hatten dann Angst unter einer Politik von Lula, wie in den USA unter Barack Obama, dass sich die sogenannten natürlichen ethnischen Ordnungen umdrehen könnten und Menschen an die Macht kommen, die jetzt die Geldelite als Böbel betrachtet hat.
Wohin kommt einer, der es schafft, sich durch die Mauer aus Grießbrei durchzufressen? In das Land, wo Milch und Honig fließen und einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ach, das Schlaraffenland. Ein Land, in dem man fressen und saufen und ungestraft dick werden kann. Diese Geschichte ist wohl im 14. Jahrhundert entstanden. Dick zu sein kann damals eigentlich nichts Negatives bedeutet haben. Auch aus späteren Zeiten ist vielfach das Bild der Festtagstafel überliefert, die sich unter der Last der Köstlichkeiten biegt. Erst seit dem ach so sittsamen bürgerlichen 19. Jahrhundert werden dicke Körper als verräterisches Ergebnis hemmungsloser Zügellosigkeit verteufelt. So glaubte man lange. Doch nun haben Wissenschaftler die kulturelle Bedeutung der Leibesfülle untersucht und sind zu einem anderen Ergebnis gekommen. Eva-Maria Götz erzählt eine kleine Geschichte der Fettleibigkeit.
Kommt, wir wollen uns begeben, jetzt so ins Schlaraffenland.
Unser Forschungsprojekt nennt sich Fette Welten. Wir wollen utopische und anti-utopische Diskurse über Essen und Körper in der Vormoderne analysieren.
So Christine Ott, Professorin für Romanistik an der Goethe-Universität Frankfurt und Leiterin des DFG-Forschungsprojekts über die unterschiedlichen historischen Bewertungen von Leibesfülle. Einerseits gibt es positive Wertungen.
Es gibt das Schlaraffenland, es gibt den König des Schlaraffenlands, der manchmal als dick dargestellt wird. Es gibt eine Literatur, die dem burlesken Genre angehört, die die Musen als dick darstellen.
Milch und Honig fließt in Bächen und aus Felsen quillt der Wein.
Das Mittelalter, die Renaissance und das Zeitalter des Barock gelten als die Epochen, in denen die Menschen in Europa mit ihrer Figur kein Problem hatten. Im Gegenteil. Wenn die Musen, die Schutzgöttinnen der Künste und Talente dick sind, dann kann das ja nur positiv konnotiert sein. Bei einer Herrscherfigur wie dem englischen König Heinrich VIII. Standen die enormen Körpermaße für Autorität und Überlegenheit. Andererseits?
Das Interessante ist, dass es Fürsten gibt, die durchaus gesundheitsbewusst leben wollen oder die von ihren Ärzten gesagt bekommen, dass sie sich ja also auf bestimmte Speisen verzichten müssen, wenn sie wieder schlanker werden wollen. Das Problem ist, dass eben das Essen ganz bestimmter Speisen, also teurer Speisen und üppiger Speisen, ein Statussymbol ist und dass sie öffentlich essen müssen, um diesen Status zu demonstrieren.
Macht versus Gesundheit. Sozialer Status versus gängiges Schönheitsideal, das dem schlanken Körper huldigt. Viele der historischen Quellen und literarischen Beschreibungen, die im Forschungsprojekt Fette Welten untersucht werden, zeigen die zwiespältigen Urteile über die Frage, was dick und was zu dick ist, welche Körperform erstrebenswert sei und welche aus dem Rahmen falle. Professor Alexander Pürges, Medizinhistoriker an der Universität Würzburg.
Ein Herrscher zum Beispiel, der gravitätisch war, konnte natürlich den Wohlstand seines Territoriums und den Einfluss seiner Dynastie repräsentieren. Wenn er aber nicht mehr auf sein Pferd hochkam, also wenn das von Zeitgenossen beobachtet wurde, dann galt das als negativ.
Es gibt eine wunderschöne Passage über den dicken Vitellius, der in dem Moment, in dem er beim Volk in Ungnade fällt, als fett wahrgenommen wird. Sehr interessant, davor nicht. Also wer als fett wahrgenommen wird, das hat immer auch mit Machtverhältnissen was zu tun.
So erging es sogar einem römischen Kaiser, sagt Forschungsprojektleiterin Christine Ott. Es kommt eben immer darauf an, wer wen beurteilt. Und so werden vor allem Menschen aus unteren Schichten als zu dick oder gar fett beschrieben.
Sklaven werden als dickbäuchig dargestellt, weil das auch ihren niedrigen sozialen Status rechtfertigt. Genauso wie bei Tieren. Also im Grunde Körper als fett darstellen bedeutet, sie als Objekte darzustellen.
Denn nicht nur Menschen wurden durch Herabwürdigung ihrer Figur ausgegrenzt und gedemütigt. Seit der Christianisierung mussten Menschen sich rechtfertigen, warum sie Tiere töten und essen. Und auch hier musste die Zuschreibung des Dickseins herhalten, beim fetten Schwein etwa.
Um zu rechtfertigen, dass man das Tier tötet, hat man das Tier dazu gebracht, dass es etwas tut, was es nicht das darf, eine Transgression, dass es irgendwo ja, eine bestimmte Schwelle überschreitet. Und so konnte man rechtfertigen, dass man es tötet. Dieses Motiv, das sagt, die Schweine sind schädlich, die laufen frei rum, vernichten die Ernten. Man hat nur was von denen, wenn man sie tötet, ist genauso ein Rechtfertigungsmotiv von Menschen, um ja auch letztlich mit ihren Schuldgefühlen klarzukommen, dass sie Schweine aufziehen, mästen und dann schlachten.
Es ist also die unterstellte Grenzüberschreitung, die angebliche Unfähigkeit, sich zu mäßigen, die die Fettleibigen dem sogenannten Mittelmaß seit jeher verdächtig machte. Und die sowohl leises Schaudern, aber auch unterschwellige Faszination erregte. Denn wer seinen Appetit, seine Esslust nicht im Griff hat, frönt dem ungezügelten Genuss vielleicht auch anderswo.
Eva hat den Apfel gegessen, ja, da konnte sie nicht widerstehen und dann gleichzeitig hat sie die Sexualität entdeckt. Also so wird das wirklich auch in mittelalterlichen Predigten dargestellt, diese Hemmungslosigkeit. Ich denke, dass es darum geht, um diesen Kontrollverlust, von dem man annimmt, dass er dann auch auf anderen Ebenen greifen kann.
Dass insbesondere die auf allen Gebieten zur Askese verpflichteten Kirchenvertreter den weltlichen Genüssen nicht widerstehen konnten, ist Thema in vielen Schwenken, Erzählungen und Abbildungen. In der Französischen Revolution etwa wurde dieser Topos zur Kirchenkritik genutzt, erzählt Medizinhistoriker Alexander Pürges.
Da gibt es so schöne Abbildungen, da führen dann Nationalgardisten und Jakobiner dicke Kleriker zu so einer Art Presse, in der sie dann dünn gepresst werden und unten kommt dann das ganze Geld raus, das die Kirche im Laufe der Jahrhunderte dem französischen Volk gestohlen hat.
Schon immer also wurde der Leibesumfang zur sozialen Bewertung von Menschen, Tieren, Situationen benutzt. Mehr als jedes andere körperliche Merkmal.
Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele Körperformen. Klein- oder großwüchsige, breitschultrige oder schmalschultrige Menschen. Aber tatsächlich war es die Körperform der Beleibtheit, die sehr, sehr häufig verwendet wurde, etwa um weibliche Körper darzustellen, die vom männlichen Ideal abwichen, oder außereuropäische Körper darzustellen, die vom europäischen Idealkörper abwichen, oder auch bäuerliche Körper oder Unterschichtenkörper darzustellen, die vom zivilisierten, manierlichen Körper, später etwa der Bourgeoisie, abwichen.
Christopher E. Forth, Historiker an der Universität Kansas und Autor eines Standardwerks über die Kulturgeschichte des Fettes, erklärt diese Fixierung, die bis heute anhält, mit dem ohnehin und zu allen Zeiten zwiespältigen Verhältnis des Menschen zu seinem Körper. So ganz richtig fühlt er sich nie an.
And if you look at what
Wenn man sieht, was Sozialpsychologen und Philosophen dazu sagen, was hinter dem Ekel steht, dann kommt man auf Fragen zur Animalität und Sterblichkeit des Menschen. Menschsein bedeutet, einen Körper zu haben, mit dem wir nicht völlig glücklich sind.
Die Negativbewertung des Dicken, die wir in allen Epochen feststellen können, habe also etwas mit unserer Unfähigkeit zu tun, den tierischen Anteil unserer Natur und unsere Sterblichkeit zu akzeptieren.
Und ich glaube, in unserer heutigen Welt steht Fett für viele Menschen als eine sehr verstörende Erinnerung an diese Dinge, was meiner Meinung nach die sehr starken Reaktionen darauf erklärt.
Kommt, wir wollen uns begeben, jetzt so ins Schlaraffenland.
Wie gut, dass dieser Furcht vor Fett auch die immerwährende Sehnsucht nach dem Schlaraffenland gegenübersteht, in dem man einfach nur prassen kann, ohne nachzudenken.
Ei, wer möchte dort nicht sein?
Hassbotschaften, Filterblasen, Fake News. Viel diskutierte üble Folgen der Online-Kommunikation, die insbesondere die seriöse politische Information untergraben. Wenig beachtet wird bisher jedoch ein zentrales Element, die charakteristische Kombination von Sprache, Tönen und Videos, die Online-Plattformen so überzeugend erscheinen lässt. Eine interdisziplinäre Tagung an der Universität Bielefeld hat sich in der letzten Woche mit diesem Zusammenhang, der Multimedialität der elektronischen Medien, befasst. Ich habe dazu zwei Tagungsleiter befragt, den Linguisten John Bateman von der Uni Bremen und den Kognitions- und Computerwissenschaftler Mehul Butt von der Universität Örebro in Schweden. Führt die Fülle von Bildern und Videos nicht zu einer Simplifizierung der Informationen? John Bateman.
There is nothing in the media themselves essentially which then simplify. So I don't think it's a question of because we're showing images then there's a simplification.
Es liegt nicht an den Medien, wenn etwas simplifiziert wird. Zu Vereinfachungen kommt es nicht einfach dadurch, dass wir Bilder nutzen, sondern man braucht dafür größere Sorgfalt, weil die Kombination verschiedener Medien wie Bilder, Sprache, Videos komplexer ist. Und die Authentizität ist dabei ein zentraler Punkt. Nehmen wir etwa die Tagesschau, das klassische Beispiel dafür, dass man möglichst wenig Emotionen zeigt, nicht mit den Armen wedelt oder lächelt, sondern sehr kontrolliert auftritt. Das führt allerdings dazu, dass Menschen meinen, wenn Informationen auf diese Weise präsentiert werden, sind sie glaubwürdiger und authentischer. Aber das hält andere natürlich nicht davon ab, dieses Rezept zu nutzen, um sehr seriös und authentisch zu erscheinen, obwohl tatsächlich das Gegenteil der Fall ist. Das ist ein Beispiel, was wir analysieren.
So that's another place where we are looking to analyses to help us tease those things apart.
Lassen Sie mich noch etwas hinzufügen. Falschinformationen sind ja nichts Neues. Sie finden zahllose Beispiele in jeder Epoche der Geschichte. Der Unterschied heute ist, dass nicht nur Journalisten oder andere Nachrichtenmacher falsche Informationen platzieren können, sondern dass auch die Konsumenten Informationen aus Quellen verbreiten, die mit politischen Interessengruppen zusammenarbeiten. Für uns ist jetzt die Herausforderung, dass manche meinen, Fake News seien ein technisches Problem, aber sie sind ein soziales Problem, das es schon immer gibt. Natürlich haben die neuen Technologien und die vielen Nachrichtenplattformen, die automatisierte Erzeugung von Inhalten und die künstliche Intelligenz diese Entwicklung befeuert. Aber vielleicht liegt ja in diesen Technologien auch die Lösung. Immerhin sind wir jetzt dabei, die technischen Möglichkeiten auszuloten, mit denen man Fake News erkennen könnte.
What are the positive sides of these technologies that can actually be used in the direction of, for example, detection of fake news or fact-checking and things like that?
Mehul, können Sie dafür ein Beispiel geben?
Very hard question, but I will attempt an answer. So there are these machine learning, deep learning based techniques that can be used.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt Verfahren des Maschinenlernens, des Deep Learning, mit denen man Avatare realer Personen erzeugen kann, die Dinge sagen, die die Menschen niemals gesagt haben. Diese Nachbildungen sind extrem genau. Also wenn ein normaler Mensch Barack Obama etwas sagen hört, das er nie gesagt hat, und der Avatar sieht genau wie Obama aus, dann kann man keinem vorwerfen, dass er diese Aussagen glaubt. Aber man kann die Technologien mit denselben Daten auch darauf trainieren, dass sie an feinen Nuancen erkennen, ob es sich um Fake News handelt. Eine solche multimodale Forensik von Nachrichteninhalten, wie ich es nennen würde, ist möglich.
Multimodal Forensics of News Content is possible using AI technologies.
John, möchten Sie noch etwas ergänzen?
It's also very important not to limit our concern to the identification of fakes.
Wir dürfen uns aber nicht auf das Erkennen von Falschinformationen beschränken, denn viele Probleme entstehen dadurch, eben weil es ein soziales Problem ist, dass Informationen weggelassen oder bestimmte Interpretationen suggeriert werden. Der Trend, eine Fülle von Medien einzusetzen, um überzeugend zu wirken, ist selbst eine zentrale Quelle von Falschinformationen und Verschwörungstheorien. Darum suchen wir charakteristische Muster in der Präsentation von Informationen, die bedenklich sein könnten. Das ist eine andere Möglichkeit, mithilfe der Technik subtile Tricks zu identifizieren, die absichtlich genutzt werden, um Falsches zu verbreiten, oder auch versehentlich, weil alles auf den ersten Blick richtig aussah. Auch dafür arbeiten wir an neuen Techniken und Theorien.
So those kind of areas are also where we are applying the technology and the theories developed.
Ich habe aber doch noch eine Frage zu den Fake News, Mehul. Arbeiten Sie an einer automatisierten Erkennung gefälschter Informationen?
This is a question we've been getting from media outlets quite a lot.
Das ist eine Frage, die uns Fernseh- und Radiosender häufig stellen. Habt ihr einen Algorithmus für ein Computerprogramm, das Fake von Nicht-Fake unterscheiden kann? Ich bezweifle aber, dass ein Algorithmus allein reichen würde, um diese Unterscheidung zu treffen. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ein Gesamtbild konstruieren. Warum glauben Menschen überhaupt an Falschinformationen? Die Kognitionsforschung hat in dieser Forschergruppe keine große Rolle gespielt, weil wir das Feld begrenzen mussten. Aber wir würden diesen Aspekt auch gern einbringen. Welche Rolle spielen menschliches Verhalten, persönliche Vorurteile, wenn jemand empfänglich für bestimmte Informationen ist?
When it comes to being attracted to certain kinds of messages that are being directed at us.
Mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945 war offensichtlich geworden, in welche tiefe Krise auch das literarische Leben Deutschlands in der NS-Diktatur gestürzt war. Viele Autoren waren verfolgt worden. Viele waren verstummt, andere emigriert, die Verbindungen zur ausländischen Literatur abgerissen. Die Wende leiteten die unbekannten Literaten ein, die sich im September 1947, vor 75 Jahren, zusammenschlossen. Die Gruppe 47 wandte sich inhaltlich und stilistisch gegen den restaurativen Mief der Adenauerzeit, was aber nicht in jeder Hinsicht gelang. Terry Albrecht zur literaturgeschichtlichen Bedeutung der Gruppe 47 und der Rolle der schreibenden Frauen dabei.
Die Anfänge waren eher im Verborgenen. Aus heutiger Sicht ist es verblüffend, wenn man sich das genauer anschaut. In den 50er Jahren spielte die Gruppe 47 eigentlich noch kaum eine Rolle im allgemeinen Literaturbetrieb der Bundesrepublik. Erst Ende der 50er Jahre änderte sich das. Also die ersten 10 Jahre der Bundesrepublik war die Gruppe 47 eine Versammlung von unbekannten, am Rand stehenden Autoren, die in der Öffentlichkeit eher belächelt wurden, vor allem in der dominierenden Öffentlichkeit, als die Namen, die man heute fast schon vergessen hat. Also der damalige Literaturpapst war Friedrich Sieburg und Rudolf Alexander Schröder, ein religiöser Dichter.
Sagt der Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler Helmut Bötiger. Die Literatur in Westdeutschland war in den Nachkriegsjahren stark geprägt durch pathetische Schreibweisen, dominiert durch Autoren wie Hans Egon Holthusen oder Frank Thies, der die Abschaffung der Demokratie propagierte. Diese Autoren landeten mit ihren Büchern Publikumserfolge, standen aber nicht für einen Neuanfang, auch weil sie die Zeit des Nationalsozialismus zu verdrängen suchten.
Die dominierenden Autoren der frühen bis Ende der 50er Jahre in der Bundesrepublik waren 50- bis 70-jährige Autoren, die sich selber einer sogenannten inneren Emigration im Nationalsozialismus zurechneten, was nicht in allen Fällen stimmte, wahrscheinlich eher in den seltensten Fällen, und die schon im Nationalsozialismus als Schriftsteller agiert haben. Das war eigentlich ein Generationenkonflikt.
Das Vorhaben der Gruppe 47? Nüchtern und klar sollte die Sprache sein, als einzig vorstellbare Antwort auf die Katastrophe von Faschismus und Krieg. Im September 1947 fand das erste Treffen der Gruppe 47 am Bannwaldsee in Allgäu statt. Eine Gruppe junger, völlig unbekannter Schriftsteller, darunter Wolf-Dietrich Schnurre, Günter Eich und Heinrich Böll.
Konsens war, dass sie wirklich mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben wollten, dass sie danach fragten, wie kann eine Literatur nach dieser deutschen Katastrophe überhaupt aussehen? Und das Interessante ist, dass die Gruppe gegründet wurde von Hans-Werner Richter, der in erster Linie ein politischer Journalist war. Und als politischer Journalist hat er die Zeitschrift Der Ruf gegründet und einige Zeit lang betrieben. Und die amerikanische Besatzungsmacht hat ihm die Herausgeberschaft dieses Ruf entzogen, weil er für ein neutrales Deutschland zwischen den Blöcken eintrat. Und als Reaktion darauf verlegte sich Hans-Werner Richter auf die Literatur und versuchte dann durch literarische Diskussionen eine demokratische Diskussion in der Bundesrepublik einzuführen.
Das kam gut an. Immer mehr Autoren folgten den ein- oder zweimal im Jahr ausgesprochenen Einladungen Richters. Die meisten dieser jungen Autoren waren Kriegsheimkehrer oder kamen aus der Kriegsgefangenschaft. Die Gruppe 47, das war vor allem eine Versammlung von Männern, geprägt durch ihren Blick auf die Welt und die Literatur, sagt Wiebke Lundius. Die Marburger Literaturwissenschaftlerin hat die Bedeutung der Frauen in der Gruppe 47 untersucht. Dass Männer tonangebend in der Gruppe waren, war nur konsequent, sagt sie. Schließlich gab es damals auch wesentlich mehr Autoren als Autorinnen.
Hans-Werner Richter war der absolute Boss. Er hat eingeladen und er hat sich auch dieses Ritual ausgedacht. Dort war es dann das Ritual, dass man sich hinsetzte nach vorne und seine Geschichte, Gedichte, seine Literatur vorlas. Und die wurde dann im Anschluss von den Anwesenden, zunächst erstmal nur Autoren, später dann auch Kritikern, wurde die dann kritisiert. Es saßen da im Wesentlichen Männer im Publikum, die Ehefrauen waren auch da, haben aber nichts gesagt. Und vor allen Dingen die Kritiker waren natürlich im Wesentlichen, die Literaturkritik ist ja bis heute im Wesentlichen männlich.
Die Idee war eine Art Werkstattgespräch, in dem man sich miteinander bespricht, um anschließend im öffentlichen Rahmen weiter zu diskutieren und einen Preisträger der jeweiligen Tagungen zu bestimmen. Zudem nahmen immer mehr Literaturkritiker wie Hans Meyer oder Marcel Reich-Ranitzky an den Treffen teil. Die dominierenden Themen in den Anfangsjahren waren die sozialen Verhältnisse wie Armut, Hunger, aber auch die Schuldfrage für das Geschehen im Zweiten Weltkrieg. Zu den wenigen von Hans-Werner Richter eingeladenen Frauen gehörte Ilse Eichinger, eine Österreicherin, die als Halbjüdin einen großen Teil ihrer Familie in Konzentrationslagern verloren hatte. Für die Sprachlosigkeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der deutschen und österreichischen Gesellschaft zu beobachten war, fanden neben Heinrich Böll besonders Ilse Eichinger literarische Entsprechungen.
Sie hat in ihrem ersten Buch die größere Hoffnung davon geschrieben. Das war völlig neu in der Gruppe 47, dass man eine Betroffene, eine Person jüdischen Glaubens eingeladen hat. Und dann kam ihre damals noch unbekanntere Freundin Ingeborg Bachmann, die waren sehr stark literarisch auch befreundet, auch zur Gruppe 47. Und das war wirklich in jeder Hinsicht neu, habituell neu, literarisch neu. Die waren jung, sie waren eben auch keine Männer, keine Kriegserfahrung. Und das war das Besondere, sie haben beide einen Preis bekommen. Und das war natürlich wirksam auch für die Gruppe 47. Mit einmal stand die Gruppe 47 natürlich in der Öffentlichkeit auch anders da, mit zwei Preisträgerinnen, Jung und andere Literatur aus Österreich verkörpernd. Das war natürlich ein ganz großer Cut zu denjenigen, die ja vorher waren, Böll, Eich, Hans-Werner Richter.
Ein kürzlich erschienener Briefwechsel zwischen Eichinger und Bachmann gibt nun einen genaueren Einblick in diese enge Dichterinnenfreundschaft und spiegelt auch ihr Wirken innerhalb der Gruppe 47.
Da zeigt genau diese beiden unterschiedlichen Lebenswege, als Ilse Eichinger sich aus der literarischen Öffentlichkeit eher zurückzog, eine stille Autorin war, die die Öffentlichkeit eher mied, und Ingeborg Bachmann stand im Rampenlicht der Öffentlichkeit als eine geheimnisvolle lyrische Diva. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Literarisch sind die beiden auf derselben Ebene in der Aufnahme der Moderne in den 50er Jahren.
Stellt Helmut Bötiger fest. Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann, zwei intellektuelle Dichterinnen, das war exotisch in der Literaturmännerwelt. Zudem war für Eichinger und Bachmann die Teilnahme an dem Treffen der Gruppe 47 von Erfolg gekrönt, was von anderen teilnehmenden Autorinnen, die im Laufe der nächsten Jahre eingeladen wurden, nicht behauptet werden kann.
Wenn wir in die spätere Zeit dann gucken, ist es so, dass zum Beispiel Gabriele Wohmann sagt, die Gruppe 47 hat mir gar nichts gebracht für meinen literarischen Erfolg. Also viele Frauen sind dort aufgetreten, auch später noch, auch diejenigen, die dann auch noch bekannt geworden sind. Aber die meisten Frauen sagen in ihrer Nachschau, dass die Gruppe 47 nicht wirksam war für sie. Wir müssen ja insgesamt sagen, dass Literatur von Frauen längst nicht die Wirksamkeit gehabt hat, die sie heute hat.
Auch bei den Literaten, die sich für fortschrittlich hielten, stand bei den weiblichen Kolleginnen wesentlich stärker die Person, die Ausstrahlung im Fokus der Wahrnehmung, hinter der der Stellenwert ihrer literarischen Arbeiten zu verschwinden drohte. Etwa bei der stets mit langgezogenem, schwarzen Lidstrich auftretenden Gisela Elsner.
Ich war also bei ganz wenigen Hochzeiten Trauzeuge. Wenn man bedenkt, wie viele Hochzeiten in einem Jahr nur auf der Welt, nein, lieber nicht, wie viele Hochzeiten allein nur heute und in dieser Stadt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich wäre bei allen. Das heißt, ich weiß auch nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine.
Gisela Elsner ist in der Rückschau und über die Gruppe 47 als sehr provokativ und sehr übertrieben, auch in ihrer Literatur, dargestellt worden. Aber wenn man sich die Fotos anschaut, wird das gar nicht so wirken. Renate Rasp zum Beispiel, auch Gabriele Wohmann, also der hat man dann gesagt, ja, die Apartheid ihres Auftritts, die Person wird beschrieben mit Adjektiven, die sich auf ihren Körper bezogen und gar nicht sehr, sehr auf ihr Werk. Wenn wir zum Beispiel jetzt Günter Grass sehen, als den zweiten großen Vertreter ab Ende der 50er Jahre, würde man ja auch nicht als Erste schreiben, dass er einen Schnauzbart hatte und dass er sehr männliches Auftreten hatte.
1958 las Günter Grass einen Auszug aus seinem noch nicht veröffentlichten Roman »Die Blechtrommel« und erhielt dafür den Preis der Gruppe 47. Das Nachsehen hatte die junge Autorin Ruth Rehmann, deren Lesung aus ihrem Roman Illusionen ebenfalls sehr gelobt worden war. Sie wurde aber keine Preisträgerin und verschwand anschließend aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Erst dieses Jahr ist das Buch wieder neu aufgelegt worden.
Wenn man Illusionen jetzt liest, muss man sagen, man müsste eigentlich die Literaturgeschichte ein bisschen umschreiben. Man müsste Ruth Rehmann wirklich in einem Atemzug mit diesen großen Romanen wie Billard um 9:30 von Heinrich Böll, Uwe Jonssons Debüt Mutmaßungen über Jakob lesen und nennen,
sagt der Literaturkritiker Helmut Bötiger. Zugleich aber hat die Lesung aus der Blechtrommel und die Preisvergabe an Günter Grass der Gruppe 47 eine nationale, ja sogar internationale Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit verschafft, die bis dahin nicht von der westdeutschen Gegenwartsliteratur ausging. Der Stellenwert der Gruppe 47 änderte sich. Von einem kleinen Kreis Interessierter hin zu einem in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen Veranstaltung, die auch im Radio übertragen wurde, wie die Lesung einer dadaistischen Groteske von Helmut Heißenbüttel.
Wenn wer wen trifft und was der dann sagt, Wenn wer wem begegnet und dann sagt er was. Wenn wer wen wie nennt. Wenn ein kalter Krieger einen kalten Krieger trifft und kalter Krieger sagt. Wenn ein alter Nazi einen alten Nazi einen alten Nazi nennt. Wenn ein Intellektueller einen Intellektuellen einen alten Nazi nennt.
Die meisten Lesungen waren nicht so unterhaltsam wie die Heißenbüttels. Doch hatten die Übertragungen weitreichende Folgen für die Literaturlandschaft der frühen Bundesrepublik.
Die Gruppe 47 hat im Grunde den Literaturbetrieb im heutigen Sinn erfunden. Und dazu gehört auch, dass wie ein Autor oder eine Autorin sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Tagungen der Gruppe 47 wurden in den 60er Jahren immer mehr zu einem Schaulaufen für die jungen Autoren. Und das war etwas ganz Neues. Die Blechtrommel war ein literarisches Ereignis. Und daraufhin war jedes Jahr die Tagung der Gruppe 47 ein Literaturbetriebsereignis, und da entwickelten sich die Mechanismen, wie der Literaturbetrieb funktioniert, dass es auch auf so Marketing-Elemente ankommt.
Einer der letzten noch lebenden Teilnehmer der Gruppe 47 ist der Lyriker Jürgen Becker. Er beschreibt, wie er als experimentierfreudiger Autor 1960 zum ersten Mal eingeladen wurde und mit seiner Lesung auch die ästhetischen Gewohnheiten der Texte durchbrach.
Da hatte ich angefangen, an den Feldern meinem ersten Buch zu schreiben. Naja gut, das war nicht das, was in der Gruppe so bekannt und vertraut war, die Art, wie ich damals schrieb. Also man nannte es experimentelle Schreibweise. Und es gab dann auch ziemlich viel Kontroverse darüber. Trotzdem, Richter hat mich nach wie vor bis zuletzt eingeladen. Und schließlich bin ich dadurch auch zum Verlag gekommen. Hans-Magnus Enzensberger, der damals bei Sokamp Lektor war, nicht der nahm die Texte gleich mit, und ja, dadurch war ich schon beim Suchkampfverlag. Ich habe da viel gelernt, sehr viel Kollegialität, eine Art von Kollegialität, die ich später nicht mehr gefunden habe. Respekt vor dem, was ein anderer macht, selbst wenn es was völlig Gegensätzliches war, das habe ich dann später ein bisschen vermisst, nicht so dieses Stammlokal, in das man hineinging und traf dort Kollegen oder Freunde, auch Feinde natürlich, man hat sich auch furchtbar gestritten.
Die Gruppe 47 fand in den späten 60er Jahren ihr Ende, weil der Literaturbetrieb sich weiterentwickelte und weil ihre hierarchische und patriarchalische Organisationsstruktur nicht mit der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt halten konnte. Die aufkommende Studentenbewegung und die Kulturrevolution 1968 stand für andere Werte, meint Wiebke Lundius.
Es hatte sich ein bisschen überlebt, diese Art und Weise miteinander umzugehen. Das gab ja auch dann neue Hierarchien. Es gab die Kritiker, die meisten Kritiker, und da ist die männliche Form einfach zutreffend, sind alles erfolgreiche Literaturkritiker geworden. Dann hat man ein festes Schema, allein mal von der Art, wie das abläuft, ein festes Schema mit festen Positionen, etablierten und sich etablierenden Literaten und Kritikern, die meinen dann beurteilen zu können, was ist richtig, was ist gut, und mit einem Federstrich werden da Dinge weggewischt. Ich glaube, dass ich das komplett überlebt hatte und dass es richtig war, dass die Kritik kam, zu sagen, das gibt es so nicht mehr, weil es auch sehr patriarchal angelegt war.
Zudem entwickelte sich in der Bundesrepublik unter dem Einfluss der französischen feministischen Literaturbewegung und der 68er-Bewegung eine neue Form weiblichen Schreibens. Das markierte einen Bruch mit der Tradition der Gruppe 47. Diese Autorinnengeneration fühlte sich hier nicht mehr vertreten. Helmut Bötiger sieht die Gruppe 47 als einen abgeschlossenen Teil der westdeutschen Literatur der Nachkriegszeit, der zwar Strukturen angeregt hat, die bis in die heutigen Literaturveranstaltungen reichen, etwa der Ingeborg-Bachmann-Preis, aber vor allem aus seiner Zeit der Entstehung vor 75 Jahren gesehen und bewertet werden muss.
Die Gruppe 47 hatte Ende der 60er Jahre ihre historische Rolle erfüllt. Das ist eine einzigartige Situation, dass in der Literatur eine politische Opposition existierte, dass in der Literatur auf den Tagungen der Gruppe 47 über Themen gesprochen wurde, die eigentlich ins Parlament gehört hätten. Ich sage nur Auschwitz-Prozess, Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die Notwendigkeit einer neuen Ostpolitik und im Vorfeld der 68er-Bewegung Bewegung, das Benennen der Kontinuität des Nationalsozialismus. Und es war eine Sonderkonstellation, die unwiederholbar ist, dass die Literatur auch eine politisch-moralische Funktion haben konnte. Das ist in der heutigen Zeit so gar nicht mehr denkbar.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Ghosts, gespielt vom Michael Wolny-Trio. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.